Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir darüber, wie eine effektive Werksorganisation aussehen muss. In Episode 90 haben wir bereits eine Benchmark-Kennzahlenkaskade vorgestellt, die in dieser Episode um eine Benchmark-Organisation erweitert wird. Du kannst daran Folgendes ableiten: Wie die wertschöpfenden Shopfloor-Teams effektiverweise organisiert werden. Wie Supportbereiche auf die zu verbessernden Kennzahlen ausgerichtet werden. Wie Shopfloor-Meetings sinnvollerweise definiert und wie die Informationen zwischen diesen weitergetragen werden. Und wir sprechen darüber, warum ein Werkskalender mit genügend Freiräumen für Gemba-Walks auch vor dem Management argumentiert werden kann. Wie immer gibt es auch die Möglichkeit, eine kurze Zusammenfassung als Handout zu erhalten. Hierzu einfach in die Shownotes schauen.
Herzlich willkommen. Factory 21. Der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Tobias, willkommen zurück aus dem Urlaub.
Guten Morgen Lukas, grüß dich.
Du siehst entspannt aus und hast gerade schon gesagt, das ist das erste Teams-Meeting seit 3 Wochen.
Ja, in der Tat.
Von dem her Premiere und dann direkt eine Podcast-Aufnahme, das ist ja toll. Ich gehe davon aus, du hast keinen Fabrikmoment oder hast du davor schon noch vor deinem Urlaub einen einsammeln können?
Genau, also aus den letzten 3 Wochen habe ich keinen Fabrikmoment, freue ich mich auch drüber, dass das so ist. Ich habe aber eine witzige Situation erlebt, schon ein bisschen her, also schon ein paar Wochen vor meinem Urlaub. Ich habe einen Kunden im Moment, ein mittelständisches Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland sitzen die, also so ganz klassisches deutsches Unternehmen. Die sind aber irgendwann mal verkauft worden an einen Staatsfonds aus dem arabischen Raum. Das heißt, ja, im Grunde Private Equity, was jetzt dahinter steht. Die haben beschlossen, mit uns eine neue Halle zu planen, eine neue Fabrik aufzubauen. Und das ist eine große Produktion, mehrere 10.000 Quadratmeter. Und da wird jetzt eine Halle errichtet. Die kostet in der Größenordnung so 26 Millionen Euro.
Und für kleines
der
Geld.
Geschäftsführer, ja. Kleines Geld, genau. Und der Geschäftsführer erzählte mir folgende Anekdote, die in deutschen Ohren etwas skurril klingt. Das wurde also vorgetragen beim Eigentümer. Und die Rückfrage war dann dort, ob das vielleicht billiger würde, wenn man bar bezahlen würde. Und ich finde es extrem amüsant, die Geschichte. Ich hatte mich gefragt, wie viel Koffer ich da anschleppen müsste. Und es passt natürlich auch nicht zu unserem Geschäftsgebaren. Aber andere Länder, andere Sitten.
Wie wurde dann erklärt, dass es keine so gute Idee ist?
Keine Ahnung. Da sind schon manche skurrile Fragen gestellt worden. Keine Ahnung, wie da immer die Erklärungen sind.
Ja, okay, interessant.
Ja, naja, was hast du denn erlebt?
Ja, ich war jetzt erst wieder bei einem Unternehmen, wo wir Shopfloor-Kennzahlen eingeführt haben. Und zwar passt ein bisschen zum Thema. Heute geht es ja eher um die Organisation, aber damals ging es stark um die Kennzahlenkaskade. Und für mich war so das Learning: Auf der einen Seite hat man natürlich extrem viele Dashboards vorbereitet und aufbereitet, also zum Beispiel um Fehlerkosten, um Personaleffizienz und so weiter runterzubrechen. Und da findet ja in vielen Fällen auch einiges in den BI-Tools statt und da hast du dann ein paar Ansprechpartner auf der Kundenseite, die sich um die BI-Reports kümmern. Und im Grunde ist es ja wichtig, dass wenn solche Kennzahlen generiert werden und du dann den großen Aufschlag machst, und genau das war geplant, also wann holen wir die gesamte Organisation ab, stellen die neue Kaskade vor, spielen die Abläufe neu durch, dann Zusammenspiel, BI-Tools, Gable One und so weiter. Und die Befürchtung war immer, dass wenn wir Zahlen aufbereiten, dass die halt dann vielleicht falsch sind und wenn du jetzt eine falsche Zahl ja hättest, dann wird ja gleich das ganze System in Frage gestellt. Also hat man ja irgendwie nur so einen Versuch, um so eine neue Struktur und eine neue Kaskade in die Organisation reinzubringen. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber irgendwann festgestellt, naja, wenn du jetzt aber zu viel planst, zu viel testest, zu viel dir vornimmst, es zu genau machst, dann dauert es ja ewig, bis du mal ins Arbeiten reinkommst. Also musst du irgendwie so einen Kompromiss finden und der Kompromiss war dann interessant. Wir haben gesagt, ja, jetzt passt irgendwie so einigermaßen. Das ist zwar, wir sind noch nicht alle Dashboard fertig, aber zumindest für 1, 2 Kennzahlen haben wir es jetzt durchgängig. In 2 Wochen fangen wir an, hat der Produktionsleiter dann einfach entschieden. Und es war dann extremes Learning mal wieder, wie dann doch, wenn es einen Termin gibt, eigentlich alles einigermaßen fertig wird. Es hat zwar noch eine Kennzahl gefehlt und ich glaube, auf einer Ebene war eine Berechnung auch nicht ganz richtig, aber das war im Grunde egal. Also im Endeffekt war mein Learning wieder, ja, du brauchst halt am Ende doch einen Termin, damit alle fleißig werden und dann musst du einfach anfangen mit neuen Strukturen, mit neuen Prozessen, weil ansonsten verlierst du dich in Details und kommst dann eben nie zum Fliegen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele Digitalisierungsprojekte in der Vergangenheit im Produktionskontext hatten.
Ja, spannend. Das stimmt. Nur unter Druck entstehen Diamanten.
Druck und Hitze, genau.
Ja. Beides gegeben in dem Fall. Schön, ehrlich. Jetzt hast du ja das Thema schon angesprochen, über das wir heute miteinander sprechen wollen. Du hast es genannt Benchmarking von Shopfloor-Organisationen. Vielleicht, Lukas, erklärst du mal am Anfang, was meinst du eigentlich damit?
Ja, wir hatten ja die Episode 90 gemacht und da ging es ja um die Benchmark-Kaskade, wenn man so möchte. Also ich habe es ja gerade auch ein bisschen so angerissen, wie kann man denn Shopfloor-Kennzahlen so runterbrechen, dass du dich als Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen identifizieren kannst und vielleicht auch so ein Stück weit ein Gespür dafür kriegst, was dein persönlicher Beitrag für die Unternehmensziele ist. Und das ist ja eine sehr, ich sag mal, methodisch-technische Herangehensweise und Perspektive, wenn man sagt, okay, wie muss ich jetzt eine Personaleffizienz so runterbrechen, dass ein Mitarbeiter am Shopfloor die versteht? Nur ist es ja so, nur weil wir ja Kennzahlen haben, heißt es ja noch lange nicht, dass dann die Kennzahlen auch verbessert werden oder verbessert werden können. Und nur weil du die Transparenz hast, heißt es ja noch nicht, dass alle in der Organisation Anstrengungen unternehmen, um die zu verbessern. Und das ist eigentlich genau die Idee mit der Benchmark-Shopfloor-Organisation, dass man eben sagen kann, okay, neben den Kennzahlen kann ich einmal auch vergleichen, wie bin ich denn heute strukturiert am Shopfloor und was für Funktionen, was für Verantwortungsbereiche gibt es denn? Wie sind die zugeordnet zu den Teams auf dem Shopfloor, zu den Mitarbeitern, zu den Meistern, damit eben die gemeinsame Anstrengung möglichst gut funktioniert und du dann Verbesserungen umsetzen kannst. Und das ist genau die Idee.
Okay, verstanden. Finde ich übrigens ein extrem relevantes Thema und insofern ist irgendwie auch eine Fortsetzungsfolge fast zur Folge 90 hier, ne?
Ja, hängt zumindest sehr stark zusammen, ja, sehe ich so.
Ja, dann lass uns mal reingehen. Was fällt dir denn dabei auf? Oder wenn du das so siehst in der Praxis, was läuft da gut, was läuft da schlecht, was fällt dir da einfach auf?
Ja, also das erinnert mich an ein Gespräch, was ich letzte Woche auch in der Fabrik hatte. Da war ich in einem relativ großen Produktionswerk. Die haben 800 Leute. Und ja, wir haben über Shopfloor-Management diskutiert, was man vielleicht machen muss als nächste Schritte. Und rechts neben mir saß ein Teamleiter. Und der war die ganze Zeit über, so Erwartungsabfrage, relativ zurückhaltend und auch als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, was noch nicht so läuft und was man denn vielleicht machen müsste, da war er relativ ruhig, aber ich habe gemerkt, irgendwie es arbeitet in ihm und irgendwas macht das mit ihm. Und irgendwann lehnt er sich so ein bisschen nach vorne und sagt, naja, das große Problem ist, dass ihm überhaupt keiner hilft und dass keiner versteht, was seine Probleme sind. Und dann hält er so ein regelrechtes Plädoyer, ziemlich aufgebracht und erzählt, wie komplex eigentlich sein Bereich ist und dass das technisch alles schwierig ist und dass es viele Rüstwechsel gibt und dass keiner seine Reihenfolgeplanung versteht und ja, er im Endeffekt halt das starke Gefühl hat, dass er irgendwie ganz alleine da steht und dass keiner ihm hilft und niemand arbeitet ihm zu und er muss irgendwie jeden Tag aufs Neue kämpfen, dass sein Laden irgendwie läuft. Und ich habe ihm dann zugehört und irgendwann, also wenn man mal Pause gemacht hat, weil ich darf auch Leute dann in so einer Situation nicht so ohne weiteres unterbrechen, habe ich dann zu ihm gesagt, naja, ich glaube, wir müssen ja zwei Dinge schaffen. Das eine, wir müssen schaffen, dass er die Emotionalität und die Energie, die er gerade reinbringt, um so ein Plädoyer zu halten, dass er die so ummünzt, dass er Dinge versucht so zu erfassen und darzustellen, dass Außenstehende die nachvollziehen können. Und gleichzeitig müssen wir natürlich daran arbeiten, wie eine geeignete Organisationsform aussieht. Und genau da sind wir jetzt eigentlich bei der Benchmark-Organisation. Und du hast mir gerade gefragt, was da so Learnings sind. Das wichtigste Learning oder die wichtigste Frage eigentlich am Anfang ist, stehen die wertschöpfenden Teams, und da würde ich jetzt den Teamleiter in dem Beispiel dazu zählen, stehen die denn im Mittelpunkt von allen Verbesserungsaktionen, also sowohl was Supportbereiche wie Instandhaltung, Qualität, Engineering und so weiter angeht, aber auch was die Führungskräfte angeht. Weil wenn du natürlich eine Situation hast, so wie der Teamleiter gerade beschrieben, dann hast du ja nie das Gefühl und nie die Zuarbeit, die du eigentlich bräuchtest, um deine operativen Probleme zu lösen.
Übrigens ein Eindruck, wo du das so berichtest, dass jemand erzählt, ich stehe eigentlich ganz alleine da und habe gar keinen Support für die Problemlösung. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich wie mir, Lukas. Die Geschichte habe ich jetzt auch schon zigmal gehört. Also das ist jetzt nichts sozusagen, was jetzt unique wäre. Und ich bin mir ganz sicher, dass diejenigen, die hier zuhören, da wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein vielfach gehörtes Problem.
Ja, und dramatisch ist natürlich, wenn das dir ein Meister berichtet, weil der ja eigentlich mit seinem Team kontinuierlich für Verbesserung sorgen müsste.
Klar, ja. Jetzt hast du, finde ich, was Spannendes gesagt. Du hast ja gesagt, der soll sozusagen im Fokus stehen, im Zentrum stehen. Wie macht man das jetzt konkret?
Ja, also dazu musst du dir natürlich überlegen, wie deine organisatorische Kaskade drumherum aufgebaut ist. Aber ich glaube, unabhängig von der Kaskade muss halt klar sein, alle in der Organisation müssen den Meisterbereichen, den Wertschöpfungsteams müssen zuarbeiten. Das heißt, das übergeordnete Ziel muss sein, die sind der Dreh- und Angelpunkt unserer Organisation. Wenn die gut funktionieren, dann ist das Unternehmen erfolgreich, es kann Geld verdienen. Das, glaube ich, ist erst die Mindset, was man aufbauen muss. Das, fairerweise erlebe ich das nicht in jeder Fabrik. Ich weiß nicht, wie da so deine Einschätzung ist.
Du ziehst ja auch bewusst auf die Meisterebene, ne? Das hatte ich mich gerade gefragt.
Richtig.
Oder also gilt das universell, egal wie viele Ebenen ich habe?
Nein, ich bezeichne die ja als Teamleiter. Und oder also Shopfloor-Teamleiter, und das ist in vielen Fällen die klassische Meisterrolle, also so die unterste disziplinarische Führungsebene also, in der wertschöpfenden,
direkte
also in
deiner Führungskraft auf dem Shopfloor.
Genau. Okay. Und zwar von einem direkten Bereich, also von einem wertschöpfenden Bereich. Genau. Ja. So, das musst du erstmal machen. Und jetzt sind wir ja, was die Organisation angeht, beziehungsweise was die Kennzahlendimension geht, ja relativ schnell in so SQ, CDP, Safety, Quality, Cost, Delivery, People, vielleicht in einer anderen Reihenfolge oder leicht unterschiedliche Begriffe, aber in solchen Dimensionen unterwegs. Und was ich jetzt spannend finde, was nicht viele machen, ist, sich zu überlegen, was brauche ich denn in den einzelnen Dimensionen, um da die Kennzahlen zu verbessern. Also ich will jetzt mal ein Beispiel machen. Jetzt habe ich die Dimension Kost. Kost heißt, ich möchte meine Personaleffizienz und mein OEE verbessern. Das sind ja die klassischen zwei Perspektiven. Einmal aus Brille Personalressourceneinsatz, einmal aus der Brille, wie effizient nutze ich meine Anlagen. Dann muss ich ja eigentlich zwei Supportbereiche definieren, die im Bereich Kost einem wertschöpfenden Team zuarbeiten. Das wäre technisch gesehen sicher eine Instandhaltung und das wäre wahrscheinlich von der Planung her irgendwie eine Engineering-Abteilung, die sich über die Betriebsmittel, über die Arbeitsformen, also diese ganze Produktionsplanung Gedanken macht. Und dann könntest du schon mal sagen, okay, im Bereich Cost habe ich Instandhaltung und Engineering, mal die als Beispiel genommen. Und jetzt ist natürlich ideal, je weiter nach unten ich die zuordnen kann, also entweder aufs Team oder dann übergeordnet auf Abteilung oder Wertstromebene, also eine Ebene höher, desto effektiver bin ich natürlich dann in meinem Shopfloor-Management, weil je konkretere Ansprechpartner habe ich, desto besser kann ich mich abstimmen mit dem, desto besser können die ihre Themen priorisieren auf meine Probleme als wertschöpfendes Team. Jetzt ist es fairerweise immer eine Abwägung. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, ich löse jetzt die Instandhaltungsabteilung auf und ordne jeden Instandhalter einem Meister und so weiter zu, weil das ist ja irgendwie ein Kompromiss aus, ich bündle Kompetenz und ich bin reaktionsschneller, wenn ich sie direkt zugeordnet habe. Also die Abwägung muss ich sicher irgendwie treffen. Aber zumindest ist es wichtig, dass ich definiere, okay, welche Supportbereiche zahlen denn konkret in welche Kennzahlendimension ein? Anderes Beispiel wäre ja Quality. Da ist relativ naheliegend. Da habe ich irgendwie so die Qualitätssicherstellung innerhalb des Produkts oder des Wertstroms, was ich zuordnen kann. Und bei Delivery, ja, kann ich sicher die Logistik zuordnen. Wenn nicht dazugehört, dann irgendwie die Fertigungssteuerung und so weiter. Also da mache ich mir Gedanken, welche Supportfunktionen brauche ich denn auf welcher Ebene, um meine QCD oder wie auch immer gearteten Dimensionen, wie ich sie definieren möchte, eben verbessern kann. Das ist so der eine Schritt.
Übrigens, ich meine, Lukas, wenn man ganz ehrlich ist, ja irgendwie auch naheliegend, du sagst halt, der Taktgeber oder das führende Element in dem Prozess ist halt die Wertschöpfung und nicht die anderen Bereiche.
Ja.
Eigentlich ja ein naheliegender Gedanke, wobei natürlich die Praxis dir recht gibt, weil es oft nicht so organisiert ist. Aber eigentlich ist es ja ein naheliegender Gedanke. Ja,
natürlich, nur ist es oft so, im Shopfloor-Meeting stehst du dann da, dann sprichst du halt über Kosten oder über Personaleffizienz und keiner weiß eigentlich, wie man die jetzt verbessert wer auch verantwortlich ist und wer welche Rolle hat. Und wenn du einen Standhalter fragst, hey, wie ist eigentlich deine Aufgabe, um effizienter zu werden, dann sagt er, ja, Maschine muss halt laufen oder keine Ahnung. Aber es ist ja keine, also und genau da kommt eigentlich deine Benchmark-Organisation rein. Es ist ja nicht für alle nachvollziehbar, wie die Verbindung ist und warum das so wichtig ist.
Ja, also ich finde es total nachvollziehbar. Fiel mir nur eben so auf. Okay, jetzt lass uns mal, also jetzt hast du das berichtet, das finde ich auch logisch. Jetzt lass uns mal überlegen, wenn das so ist, was hat das für Effekte oder wie wirkt das in den operativen Meetings? Wie mache ich das jetzt auch ganz operativ in der Moderation, wenn ich jetzt beispielsweise der Teamleiter bin?
Ja, jetzt kommt ja wunderbar dann das zusammen. Jetzt habe ich eine Organisation mal mit Bleistift irgendwie mal skizziert, auf welcher Ebene ich welche Ansprechpartner brauche, die in welche Kennzahlendimensionen einzahlen. Und dann geht es jetzt darum, wie kann ich die Teamzusammensetzung für die Besprechung von den einzelnen Shopfloor-Meetings dann definieren. Und darf da vielleicht erstmal zeitlich, also ich würde immer empfehlen, das Ganze versuchen, morgens relativ kompakt zu halten, also zu sagen, irgendwie Teamleiter fängt an, sagen wir mal irgendwie 7.30 Uhr, dann vielleicht eine Stunde später der Abteilungsleiter, eine Stunde später vielleicht die Werkebene. Mhm. Und da kannst du jetzt auf jeder Ebene natürlich dann zuordnen, welche Ansprechpartner brauche ich denn? Jetzt wird es wahrscheinlich den Fall geben, dass es Ansprechpartner gibt, die direkt den Teams zugeordnet sind und manche, die vielleicht übergreifend arbeiten. Dann kann ich mir aber trotzdem überlegen, schaffe ich es vielleicht, einen Stellvertreter in die einzelnen Teams mit reinzubringen, so unter der Maßgabe, ich möchte die Teams so entscheidungsstark wie möglich machen, was das Lösen von Problemen angeht. Weil alle Probleme, die ich ja auf der unteren Ebene lösen kann, muss ich nicht an die nächsthöhere eskalieren und dadurch entlaste ich ja die Gesamtorganisation, weil wenn ich alle Probleme bis zum Werkleiter hochtrage, wird er irgendwann in ein Entscheidungsproblem und Umsetzungsproblem kommen. Also musst du jetzt eine zeitliche Staffelung aufbauen und eben genau definieren, in welchem Meeting brauchst du wann welche Person oder welchen Vertreter. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass du Vertreter hast. Das heißt, auch wenn man einer direkt zugeordnet nicht kann, muss er einen Stellvertreter schicken, damit du dann eben handlungsfähig wirst und auch entscheidungsfähig in den einzelnen Meetings, um Probleme lösen zu können, möglichst viele eigenständig lösen zu können.
Ja, auch das macht Sinn. Ne? Ich habe mal erlebt, dass wir es so gemacht hatten, sozusagen der Meister oder der Teamleiter hat seine Shopfloor-Runde, dann gäbe es ja kaskadiert nach oben die nächste Runde, wie du es gerade beschrieben hast. Und wir hatten immer in diesen Runden einen gemeinsamen Teilnehmer in zwei Runden, sodass sozusagen dieser Wissenstransport aus den Runden oder Runden übergreifend über die Ebenen sichergestellt worden war. Vielleicht ist das auch noch so eine Erfahrung.
Absolut. Ich würde da immer empfehlen, den Moderator, also sagen wir mal, es gibt die Teamleiterrunde. Der Teamleiter ist der Moderator, weil er ist die Führungskraft, das ist ja klar. Also er stellt die Fragen. Und der Teamleiter geht dann in die nächsthöhere Runde, sagen wir mal,
in die
Abteilungsrunde. Genau so und er sagt dann, okay, aus meiner Ebene, da vielleicht auch eine interessante Einordnung, was ich gelernt habe, was eigentlich sehr gut funktioniert. Du sagst, in jeder Dimension, in jeder Ebene gibt es drei Möglichkeiten, die nach dem Meeting vorliegen können. Das erste wäre, ich bin grün, das heißt, ich habe meine Kennzahl im Zielbereich, dann habe ich kein Problem. Die zweite Stufe wäre, ich bin gelb, das würde heißen, ich bin nicht im Zielbereich, aber ich habe die Entscheidungsmöglichkeit gehabt und die Problemlösungsmöglichkeit, das auf meiner Ebene zu lösen. Also ich habe es auf meiner Ebene im Griff. Dann ist nach oben hin nur die Kommunikation, okay, wir hatten eine Abweichung, wir sind nicht im Ziel, aber wir haben alles schon geregelt auf meiner Ebene. Und die dritte Ebene ist eben, oder dritte Möglichkeit ist eben, ich bin rot, also ich bin nicht im Zielbereich und ich kann es auch nicht selber lösen. Heißt, ich habe einen Eskalationsunterstützungsbedarf und dann muss natürlich der Teamleiter genau berichten, was er dann dem Abteilungsleiter vorstellt.
Übrigens, nur ein kurzer Hinweis, was ich auch schon öfter erlebt habe. Meine Wahrnehmung ist, viele Leute erleben das Wort eskalieren als was ganz Negatives. Ne? Ja. So nach dem Motto, ich mache jetzt Trouble oder ich schwärz wen an, so nach dem Motto. Ich verstehe das inzwischen völlig anders, sondern es ist einfach ein, ja, im besten Falle sogar positiv konnotiert, aber sagen wir mal, im einfachsten Fall zumindest ein neutrales Vorbringen eines Problems, das ich halt selber in meinem Kreis nicht lösen kann. Das ist mir schon häufiger begegnet, dass so eine Sorge oder so eine Angst vor Eskalation, so im Sinne eines, ich schiebe da jetzt den schwarzen Peter weiter, weiß nicht, ob du das auch schon mal wahrgenommen hast, Lukas, aber ich glaube, wenn man da das Wort ein bisschen anders für sich versteht und umdeutet, etwas positiver konnotiert, dann funktioniert das leichter.
Ja, da würde ich schon zustimmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Abweichungen und Ziele nicht erreicht, dass das grundsätzlich positiv ist oder dass man es positiv konnotieren
muss. Nein, so, ja.
Aber ich verstehe schon, was du meinst. So aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es nicht darum geht, irgendwie jemanden anzuschwärzen oder einen Schuldigen zu suchen, sondern auf ein operatives Problem. Und da sind wir wieder bei den wertschöpfenden Teams. auf ein operatives Problem an der Wertschöpfung aufmerksam zu machen, mal unabhängig davon, wie wir es lösen können. Mhm. Und ich glaube, die Message so ein bisschen in die Shopfloor-Meetings rein muss sein, es geht nicht darum, dass ihr verantwortlich seid für das, dass ein Problem entstanden ist, aber ihr seid verantwortlich, dass ihr es entsprechend reportet.
Oder löst.
Ja. Genau. Ja, idealerweise löst, aber wenn du es nicht lösen kannst, dass du dann die Verantwortung dann, hast, es weiterzutragen und dass es nicht versteckt wird. Und das hat natürlich viel mit der Kultur zu tun, die du da natürlich stark vorleben musst.
Vielleicht kann man, das hast du, finde ich, gerade schön gesagt, dass du es weiterträgst und berichtest. Vielleicht kann man das als Übersetzung nehmen für eskalieren, ne?
Ja.
Gut. Jetzt hattest du im Vorgespräch auch das Wort Werkskalender angebracht. Lass uns doch darüber nochmal kurz sprechen. Was ist das? Warum braucht man das?
Ja.
Wie geht das?
Es ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, weil in vielen Shopfloor-Meetings, wo ich anfangs dabei bin, sieht es ungefähr so aus. Es findet irgendwie ein Teamleiter-Meeting statt, dann findet das Abteilungsleiter-Meeting statt, dann findet das Werkleiter-Meeting statt. Und wenn du da mal so mit so einem Teamleiter mitgehst, dann rennt der so von einem Termin in den anderen. Also er macht sein Meeting, kriegt irgendwie 17 Sachen an den Kopf geschmissen, dann sagt er, okay, jetzt ist die Viertelstunde vorbei oder eine halbe Stunde, wir müssen jetzt aufhören, ich muss jetzt ins nächste Meeting, geht ins nächste Meeting rein, dann fragt man ihn, ja, was war ich auf deiner Ebene? Und sagt, kann ich mich jetzt nicht so ganz genau erinnern, aber irgendwas war mit der Qualität an der Station 13. Ja, was waren da? Ja, weiß ich nicht, muss ich erstmal nachschauen. Und so geht es dann einmal die Kaskade hoch und da siehst du mal, wie ineffizient der Informationsfluss in einem Shopfloor, in der Shopfloor-Kaskade sein kann. Und warum brauchst du deswegen einen Shopfloor-Kalender oder einen Werkskalender? Du brauchst den, um auf der einen Seite den Führungskräften und der gesamten Organisation die Zeit und die Freiräume zu geben, sich mit Problemen zu beschäftigen und gleichzeitig diese Meetings an sich zu ein Stück weit zu entzerren. Und du musst beides machen, weil du einem jedem Moderator oder jedem Verantwortlichen von Meeting nach dem Meeting meiner Erfahrung nach so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit geben musst für seinen persönlichen Gemba Walk Rundgang, damit er sich mit Problemen, die in seinem Meeting entstanden sind, so detailliert befassen kann, dass er in dem nächsten Meeting, also in der nächsten, im nächsten Level aussagefähig ist und Bescheid weiß. Weil wenn du das nicht machst, dann hast du das Problem, dass derjenige im Meeting steht und so wie ich gerade beschrieben habe, irgendwie was von einem Problem berichtet, von dem er selber gar nicht weiß, was eigentlich die Hintergründe sind und wie soll dir dann irgendjemand helfen, wenn keiner verstehen kann, was eigentlich das Problem an der Stelle war. Also ist es sehr wichtig, den Freiraum zu schaffen, nach jedem Meeting eine halbe, dreiviertel Stunde für den Rundgang innerhalb des Teams oder innerhalb des Shopfloor-Meetings, dass du dann eben sagst, okay, das und das Problem scheint irgendwie was Größeres zu sein, wir machen jetzt da kein großes Fass drauf im Meeting, weil wir wollen ja effizient sein, aber wir schauen uns direkt im Nachgang das Ganze an und vielleicht, und das habe ich jetzt auch schon oft dann mitgekriegt und selber auch bewertet, ändere ich dann ja auch nochmal meine Einschätzung. Also dann sage ich zum Beispiel, bin ich im Zielbereich, aber ich habe es im Griff und dann mache ich meinen Rundgang als Teamleiter und stelle fest, ja, ich brauche jetzt halt doch Unterstützung vom Einkauf oder von der Instandhaltung. Ich muss es doch in die nächste Meeting mittragen, weil da habe ich dann die Ansprechpartner dazu.
Stimmt. Also gerade überlegt, so ein Stundentakt, wäre das sinnvoll? Also dass man sagt, ich mache eine Viertelstunde, eine halbe Stunde das Meeting, habe ich dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit?
Genau.
Und dann kommt das
nächste,
ne?
Genau. Und dann kannst du einmal die Kaskade durchgehen und dann kannst du über den Werkkalender ein eindeutiges Ziel definieren. Zum Beispiel, um 11 Uhr sind alle operativen Prioritäten, Fragen, fällige To-Dos, Maßnahmen oder was auch immer gerade ansteht, ist irgendwie alles geklärt, alle Fragen des Tages sind geklärt und ich habe auch die Möglichkeit, von der Schicht bis zum Werkleiter innerhalb von diesem strukturierten Kalender dann einmal alle Themen durchzugehen. Das heißt aber auch, dass ich in dem Beispiel jetzt, wenn ich sage, 7:30 Uhr ist mein Teamleiter-Meeting, 8:30 Uhr ist mein Abteilungsleiter-Meeting, 9:30 Uhr ist mein Werksrundgang, danach auch nochmal ein Gemba-Walk, dann heißt es halt, okay, bis um 11 Uhr habe ich Zeit als Shopfloor-Organisation, mich um die Tagesprobleme und um die Verbesserung zu kümmern. Und das heißt aber auch in der Konsequenz, dass in der Zeit keine anderen Meetings stattfinden. Mhm. Also, dass ich eine Führungskraft in der Fabrik, die irgendwie zum Verbesserungsprozess und zum Shopfloor-Management beiträgt, halt nicht in irgendein Meeting einladen darf in der Zeit.
Ja, ich kenne übrigens Unternehmen, wo das auch so gelebt wird. Ich hätte jetzt Beispiele parat, wobei ich da ehrlich sein will, nicht so viele. Ich weiß nicht, wie viele du erkennst, Lukas, aber ich kenne durchaus welche, aber wenige. Ich fände es auch irre interessant, hier aus der Zuhörerschaft mal zu erfahren, ob das bei derjenigen, bei denjenigen so gelebt wird. Vielleicht, wenn da jemand Lust hat, schreibt uns einfach eine kurze E-Mail oder bei LinkedIn. Ich glaube, es sind nicht die meisten, die das so machen.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, bei wie vielen das tatsächlich der Fall ist, weil ich erlebe das in der Praxis auch verhältnismäßig selten für das, was es für einen wahnsinnigen Hebel eigentlich auf deine Effizienz und deine Verbesserung hat.
Ja, ich finde auch, das ist ein griffiges Ziel, ob es jetzt 10 Uhr ist oder 11 Uhr oder wann auch immer, aber dass man sagt, wir haben eine bestimmte Zeit, da sind wir uns sicher, dass der Laden läuft.
Ja.
Also alle unsere Ziele sind abgestimmt. Das ist doch eigentlich ein ja, wahnsinnig überzeugend auch gegenüber dem Management.
Ja, wobei, da habe ich schon ein paar Mal jetzt erlebt, ja, okay, aber wie erklären wir das jetzt der Geschäftsführung? Weil die Geschäftsführung hat ja immer unser wöchentlich, also oft ist das dann auch mit den Werkleitern ein Thema, weil die sagen, ja, aber ich bin jetzt mit der Geschäftsführung jeden Tag um 10 irgendwie im Meeting, da müssen wir das ja verschieben. Und jetzt muss ich da als Werkleiter zur Geschäftsführung gehen und sagen, ja, dass ich das Meeting verschieben muss. Und dann, ja, dann sprechen wir darüber und meistens finden wir eine sehr schlüssige Argumentation, warum das einfach hochgradig Sinn macht. Und ich habe es bisher noch nie erlebt, dass man dann nicht den Freiraum gegeben hat. Und man kann ja auch sagen, okay, lass uns das doch einfach mal, wenn wir uns nicht sicher sind, wir probieren es einfach mal 2-3 Wochen aus.
Ja,
und
richtig.
Und dann ziehen wir ein Fazit. Und ja, solche genau. Sachen kannst du ja immer machen.
Lukas, jetzt lass uns noch ein Thema besprechen, obwohl wir jetzt schon relativ lang sind. Aber lass uns trotzdem noch mal bitte über das Thema Meeting Canvas sprechen. Das hast du mir ja eben auch schon mal im Vorgespräch berichtet. Was ist das? Wofür braucht man das? Wie sollte der aussehen? Vielleicht magst du uns da nochmal ein paar Ideen geben.
Ja, ich würde immer empfehlen, für jedes Meeting wie so eine Art Standardagenda-Leitfaden zu machen. Und ich gehe jetzt nicht im Detail an, weil du wie gesagt hast, wir sind da schon ein bisschen zeitlich knapp dran. Aber ich kann das gerne im Nachgang auch zuschicken, beziehungsweise habe das auch mal zusammengeschrieben, wie das aussehen kann. Im Endeffekt geht es darum, für jedes Shopfloor-Meeting eine Standardagenda zu haben, die für jede Dimension, also sagen wir mal zum Beispiel SQCD, eben sagt, okay, mit was für Kennzahlen arbeiten wir und dann eben auch klarstellt, was muss ich denn als Vorbereitung und Erwartungshaltung mitbringen? Also was muss das Team, aber auch der Moderator des jeweiligen Meetings im Vorfeld gemacht haben, damit das Meeting entsprechend effizient stattfinden kann? Und dann sind noch so Sachen dabei wie, ja, wer ist Moderator, wer ist Teilnehmer, wann findet es statt, so ein paar Regeln drauf. Und auch nach den Dimensionen ist wichtig, dass ich mich dann zum Beispiel nochmal mit meinen fälligen PDCA-Maßnahmen beschäftige, dass ich meinen Gemba-Walk mache, also so im Prinzip ein One-Pager, der die Struktur für jedes Shopfloor-Meeting beschreibt, damit ich da auch einen klaren Standard habe und vor allem klarstellen kann, mit was für einer Erwartungshaltung und Vorbereitung muss ich denn in die einzelnen Meetings reingehen.
Okay, das ist, kann ich mir vorstellen, hochspannend für den einen oder anderen Teilnehmer. Ich habe jetzt gerade verstanden, Lukas, du wärst bereit, da auch so einen One-Pager mal zur Verfügung zu stellen. Also wenn das so ist, dann holt ihn euch, nehmt Kontakt auf direkt zu Lukas. Super, ich sage erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen Erklärungen. Lukas, mir hat es viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke dir, Tobias.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.